FSK 93 mit der Sendung Die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Heute wollen wir damit beginnen, uns mit der Zeit nach dem Kaiserreich zu beschäftigen, natürlich unter dem Gesichtspunkt des Antisemitismus, unter spezieller Berücksichtigung des linken Antisemitismus, deren Konsequenzen in und nach den verschämt von einigen sogenannten 12 Jahren uns ja schon in der Zeit davor beschäftigt hat. Uns interessieren vor allem die Vorboten und auch diejenigen weltgeschichtlichen Individuen, die, hätten sie mehr Wirkmächtigkeit gehabt oder wären sie nicht vorher gestorben, der Dampflokomotive der Geschichte auf die Bremse hätten treten können. Die Definition Walter Benjamins für Revolution. Diejenigen, die die Katastrophe, die Shoah, geistig antizipierten, standen oft in einem Umkreis, der latent oder manifest antisemitisch war, auch wenn manchmal auch eine klare Haltung gegen Antisemitismus eingenommen wurde, in sozialdemokratischen oder kommunistischen Kreisen. Es sei noch einmal an eine Stellungnahme erinnert, die am 9. Januar 1881 in der Wochenschrift Der Sozialdemokrat erschien. Im Reich der Gottesfurcht und frommen Sitte klagt man jetzt über die immer mehr um sich greifende Verjudung. So die verbotenen Sozialdemokraten und sie monierten, dass der Jude Bleichröder geadelt, alles käuflich, alles verjudet und in der Tat das Schachern zum Grundprinzip des Deutschen Reiches geworden sei. Daraus folgte, wie wir anhand vieler Beispiele ja bereits gesehen haben, ein gewisses, ja ziemliches Verständnis für Antisemiten, das da aufgebracht wurde. Wir können es als Zeichen allmählicher Besserung betrachten, dass sich der Widerwille gegen den Schachergeist Luft macht, wenn das nur nicht bloß gegen die kleinen Schacherer geschehe. So aber bekämpft man nur die beschnittenen Juden, während man das am Ruder sitzende Judentum verherrlicht und ihm in tiefer Devotion huldigt. Das war der Sozialdemokrat vom 9.01.1891. Offenkundig finden wir hier schon die Rede vom jüdischen Kapitalismus. Ein Jahr später, 1882, verteidigt der später der Sozialdemokratischen Partei beigetretene prominente Franz Mehring Heinrich Treitschke, dessen »Die Juden sind unser Unglück« Publikationen wie den Stürmer zierten. Dass er Biograf von Karl Marx war, auch Herausgeber von dessen Schriften, hielt ihn nicht davon ab, Treitschkes antisemitische Agitation als sittlich-soziale Luftreinigung zu preisen und sich darüber zu beklagen, dass es Geschrei gäbe, wenn derbe Worte gegen die Juden laut werden, mit dem Beispiel Pommern, dass dort die liberalen Partei viel Lärm machten, Krawalle gegen Juden gewissenlos ausnutzen würden. Allerdings vergaß er zu erwähnen, dass in Neustettin Christen die Synagoge abgefackelt hatten. Der Gegenseite warf er jammervolle Gesinnungsterrorismus vor, während er Treitschkes Erfolg bejubelte. Wer will leugnen, dass eine lange Reihe jüdischer Unarten und Unsitten heute in unserem nationalen Leben nicht mehr entfernt so stark um sich wuchert wie noch vor 2 Jahren? Nicht alle hatten keine Vorstellung von dem, was dann später passieren wird. Einer davon war Siegfried Lichtenstädter, die andere war Rosa Luxemburg. Daher werden wir uns mit dessen Verlautbarung zum Antisemitismus uns beschäftigen. 1937 schrieb Lichtenstädter, dass wer um 1900 prophezeit hätte, dass vom Jahre 1933 an Tausende von uns nach Palästina fliehen würden, um nicht unterzugehen, wäre zweifellos als reif für das Irrenhaus betrachtet worden. Er hatte seit 1922 den Völkischen Beobachter aufmerksam gelesen und sagte darüber unter dem Pseudonym, er hat da mehrere, Nehmann, es sei ein vielgelesenes Blatt, Organ der nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei. Lichtenstädter stellte die Frage, warum die Juden, und beantwortete sie damals dahingehend, dass sie einerseits den europäischen Mehrheitsgesellschaften von Verhalten, Aufsehen und Religion nahestanden, aber dennoch ihr kollektives Ich deutlich unterscheidbar sei, weswegen er zwar eine Antisemitenbewegung für möglich hielt, aber nicht eine gegen Linkshänder, weil denen an einiges Band fehle, das hinreichend stark sei, damit darauf weitere Merkmale projiziert werden können. Die NSDAP hielt er für eine soziale Aufsteigerpartei und schloss auf die Zukunft der Juden, sie würden in Mittel- und Osteuropa höhere soziale Stellungen bekleiden, was ihnen die Nichtjuden neideten. Das verschaffte den Antisemitenparteien Zulauf, weniger Religion und Herkunft der Juden, sodass er Sozialneid, Konkurrenz und Aufstiegsdrang für den Antisemitismus verantwortlich machte. Wenn die Juden, Zitat, im unverhältnismäßigen Maße anscheinend glücklicher als andere sind, warum sollte dies nicht ähnlich Neid, Missgunst, Sorgen und Bekümmernis um die Zukunft im Kopfe und Herzen der anderen erregen, wie es im Verhältnis zwischen Individuum nur allzu oft der Fall ist? Das ist auch also unter dem Pseudonym Nehmann erschienen, nicht? Das ist Siegfried Lichtenstetter, jüdische Politik, Betrachtung, Mahnworte, Scheltworte, Trostworte, und zwar Leipzig 1933. Solche Thesen werden auch unter Berufung auf ihn heute noch etwa von Götz Ali in Warum die Deutschen, warum die Juden vertreten, also bei Autoren, die zur Rationalisierung des Nationalsozialismus neigen. Lichtenstetter aber wusste, dass das, was er kollektives Ich der Juden nannte, sich von Motiven der Antisemiten und deren Projektionsflächen unterschied. Er wollte die Kräfte ausmachen, die die Nationalsozialisten bedrohen, um Vorhersagen und Verhaltensregeln daraus zu gewinnen. Er sah aber nicht, dass der Antisemitismus aus einer spezifischen Ideologie entsprang, sondern führte ihn auf materielle Interessen und Spannungen zurück, beziehungsweise dem Neid. Das lässt sich möglicherweise darauf zurückführen, dass er als Jurist Handlungen auf rationale Motive zurückzuführen geneigt ist. Biografisches zu Siegfried Lichtenstetter: wurde geboren am 8. Januar 1865 in Beiersdorf, nachdem er mittels der Judenkartei seine unter Pseudonym aufgegebenen Schriften identifiziert wurden, wurde er am 25. Juni 1942 mit dem Transport 2.9 von München aus in das Ghetto Theresienstadt deportiert und dort am 6. Dezember 1942 ermordet. Er arbeitete als deutscher Verwaltungsjurist und publizierte zu Fragen des Judentums. Hierbei nutzte er die Pseudonymen Mehmet Emin Efendi, Nehmann und U.R. Deutsch. Er stammte ab von dem Kaufmann und Talmudforscher Wolf Lichtenstetter und Sophie Sulzberger. Nach dem Besuch des Gymnasiums in Erlangen studierte er zunächst Sprachwissenschaft und Orientalistik, dann Jurisprudenz. Nach seinem juristischen Staatsexamen trat er in den Bayerischen Finanzdienst ein, aus dem er 1932 als Oberregierungsrat pensioniert wurde. Schon sein erstes Werk Kultur und Humanität über die Haltung der Europäer gegenüber den Völkern des Vorderen Orients musste er 1897 unter Pseudonym veröffentlichen, wie auch weitere Schriften, um seine Beamtenstellung nicht zu gefährden, die ihm keine politischen Erörterungen erlaubte. 1898 nahm er in der Schrift Die Zukunft der Türkei den 1923 wirklich durchgeführten Bevölkerungsaustausch vorweg. 1927 nutzte er diese Einsicht, um einen Vorschlag in der Südtirol-Frage zu machen. Die Grenzen seiner Einsichten lagen in seinem Antizionismus. Er veröffentlichte erstmals 1918 und dann wiederholt antizionistische Schriften, wobei er die Möglichkeit der jüdischen Besiedlung Palästinas kritisch beäugte. Das wird sich dann später allerdings ändern. Ab 1925 veröffentlichte er einen Teil seiner Schriften unter seinem realen Namen. 1936 begann er eine Autobiografie, die posthum erscheinen sollte. Es gibt auch Satiren, Das neue Weltreich 1902, Moralische Erzählungen 1914 und Antisemitika 1926, daraus wird später noch zitiert, zu denen er 1935 anmerkte, dass seine Prophezeiungen richtig gewesen seien, die Ereignisse dagegen falsch. Von Lichten steht, dass Schriften erschienen 1938 auf der Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums, die jüdische Religion in Gegenwart und Zukunft, Geburtenregelung und Judentum, jüdische Politik, Nationalitätsprinzip und Bevölkerungsaustausch, praktisches Judentum, Recht oder Unrecht, Schächtfrage und jüdische Speisegesetze, Schächtfrage und Schächtgegner, Schächtfrage und Tierschutz und dann Antisemitika. In einer Rezension des Deutschlandfunks von Prophet der Vernichtung über Volksgeist und Judenhass wird darauf hingewiesen, wie Lichtenstädter auf die Zusammenhänge zwischen dem Untergang des Osmanischen Reichs und die späteren narzisstischen Völkermorde abhebt. Götz Ali hat die meist unter Pseudonym verfassten Schriften in Teilen neu herausgegeben, die vor kurzem erschienen sind. In der Bayerischen Staatsbibliothek sind die meisten Schriften auch online aufrufbar und herunterzuladen. Nicht alle auf einmal, da muss man dann immer ein bisschen warten, weil dann eine Sperre eintritt, wenn das jemand machen möchte. Durch intensive Beschäftigung mit dem Osmanischen Reich und dessen Niedergang entwickelt Lichtenstädter frühzeit seinerzeit ungewöhnliche Sensibilität dafür, welche Rolle nationale und soziale Fragen für das Verhältnis zwischen Mehrheit und Minderheit in einem Staat spielen. So der Deutschlandfunk. Er sieht bereits 1898 ethnische Konflikte voraus und schlägt, um einen Völkermord zu verhindern, die Umsiedlung der christlichen Minderheiten der Armenier und Griechen aus dem Osmanischen Reich vor. Denn der Mehrheitsgesellschaft traute alles zu. Minderheiten würden sie zu Fremdstämmigen erklären, um sie zu berauben, aus ihren gesellschaftlichen Positionen verdrängen und schließlich totschlagen zu können. Lichtenstädter spricht in der Folge von einem bewusst geführten Ausrottungskrieg der Türken gegen die Armenier. Und eben diese Vision entwickelt er bereits 7 Jahre vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten, auch für die deutschen Juden. Den Anschluss Österreichs sagt er fast aufs Jahr genau voraus und auch den Überfall auf Polen. Die 600.000 Juden des Deutschen Reiches und die 200.000 Juden Deutsch-Österreichs sollen totgeschlagen und ihre Güter den Ariern gegeben werden. Ja, Lichtenstädter hat um die Jahrhundertwende 1900 so etwas begründet wie die Kunst der Geschichtsvorhersage oder Zukunftsgeschichtsschreibung, wobei er natürlich nicht den Anspruch erhob, jedes Detail zu kennen, sondern vor allem die großen Linien anhand von bereits sichtbaren Vorzeichen wahrzunehmen und durchaus pessimistisch die Zukunft zu antizipieren. Er hat oft genug recht gehabt, auch wenn mal dann das Jahr nicht stimmt ist und dann ein Jahr später war oder früher oder so etwas. Auch hier ist es eine schräge Biografie, die besondere Einsichten ermöglicht. Er begann in Erlangen und Leipzig orientalische Sprachen und Jura zu studieren, was wohl auch seine Aufmerksamkeit auf das Osmanische Reich und die Türkei lenkte. Bei den dortigen Massenmorden waren bekanntlich auch deutsche Offiziere beteiligt, auch solche, die 1923 mit Adolf Hitler zusammen in Deutschland auf die Straße gingen. Aber eine akademische Karriere und Anstellung in der Türkei war ihm dann doch versperrt, sodass er in den höheren Dienst der Bayerischen Finanzverwaltung eintrat, als königlicher und dann Oberregierungsrat. Lichtenstädter blieb unverheiratet, weil Homosexuelle damals auch gar nicht heiraten durften, hatte so tagsüber einen Brotberuf als Finanzbeamter und nachts schreibt er Zeitdiagnosen und Prognosen, teils mehr literarisch, was ein wenig an die Brüche in der Kafkaschen Biografie erinnert. Die Besetzung der Rolle des Erzählers ist äußerst vielfältig. Ein britischer Journalist in der islamischen Unkultur, ein russischer Minister, skrupellos wo, erotomane französische Diplomaten oder den deutschen Antisemiten aus München. Obwohl Vegetarier legte Lichtenstädter sich jahrelang mit dem Münchner Tierschutzverein an, weil dieser ein Schächtverbot anstrebte. Zeitbedingt ist sein Antizionismus, der ihn dazu brachte, die Auswanderung zu lassen und sich jüdischen Stolz und jüdischen Eigenarten zuzulegen. Aber er war lernfähig und unterließ es, ein Buch Das törichte Israel zu schreiben, weil er 1935 die Zeiten für die Juden schwer und traurig wurden, sodass er die Spottlust einschränkte. Und seit 1933 trat er für die Auswanderung ein. Nicht nur nach Palästina. Als er 70 Jahre alt war, 1938, reiste er nach Palästina und war vom jüdischen Aufbauwerk beeindruckt. Kehrte leider nach Deutschland zurück, weil er in Palästina dort niemand zur Last fallen wollte. Wieder nach Deutschland zurückgekehrt, wollte er der Vorschrift, den Vornamen Israel tragen zu müssen, entgehen und legte den Namen Siegfried ab und wählte einen, der den Nazis als jüdisch galt. Genützt hat das nichts, beziehungsweise nicht so, wie er sich das vorstellte. Am 6. Juni wurde er ins KZ Theresienstadt deportiert und ein halbes Jahr später als Dr. Sami Lichtenstädter umgebracht. Es sei dann jetzt nochmal aus den Antisemitika zitiert, um seinen Stil mal etwas genau zu betrachten, in denen er die Antisemiten durch den Kakao zieht. Ganz ähnlich der berühmten anthropopolitanischen Geschichtsschreiber Tersites in seinem großen Werk Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts erschienen in Anthropopolis 1999. Das ist natürlich ein fiktives Datum. Dass die Trunksucht im 19. Jahrhundert einen solchen Umfang annahm, war nur die Schuld der Juden. Jüdische Händler verkauften Wein und Branntwein, ferner Malz und Hopfen. Stoffe, die zur Bierfabrikation notwendig waren. Jüdische Unternehmer errichten große Branntweinbrennereien. Jüdische Geldgeber gaben Hypotheken zum Bau der Bierbrauereien. In jüdischen Geschäften konnte man alle Arten von Krügen, Kannen, Humpen, Trinkgläsern kaufen. Jüdische Buchhandlungen verführten die Studenten zum Ankauf von Kommerzbüchern, die in zahllosen Trinkgliedern zum Alkoholverbrauch aufforderten. Jüdische Möbelhäuser lieferten in der skrupellosesten Weise die zum Kneipen unentbehrlichen Tische, Bänke und Stühle. Was für Verbrechen. Lichtenstädter übersteigert also den Antisemitismus, sodass er hervorkommt, und zwar so, dass er als Blödsinn durchschaut wird. Dabei antizipiert er auch viele Dinge, teilweise sogar mit den richtigen Jahreszahlen. Und er findet einen anthropopolitanischen Geschichtsschreiber, Tersites, der 1999 ein Buch schreibt. Jetzt noch ein Beispiel. Da soll auf Seite 2999 dieses mehrbändigen Werkes stehen. Diese entsetzlichen menschenmörderischen Kriege geführt wurden, war die Schuld der Juden. Juden liehen das zur Kriegsführung notwendige Geld. Jüdische Kaufleute lieferten das zur Ernährung der Heere nötige Getreide und Mehl, die zur Bekleidung der Soldaten nötigen Tuche, Hemden und Schuhe. Das zum Betriebe der Flugzeuge und der Unterseeboote nötige Benzin, sogar das massenhaft erforderliche Papier für die Armeebefehle und die militärischen Korrespondenzen wurde von jüdischen Fabriken oder wenigstens von jüdischen Händlern geliefert. Das ist also alles in dem Antisemitika. Zu Beginn der 1920er Jahre, weit vor der großen Wirtschaftskrise, nahm Lichtenstädter den verbreiteten also Volksantisemitismus vorweg und schilderte alle Zutaten, die nach 1933 zur Staatspolitik geworden sind, sah die Ideologien der zu kurz gekommenen, die Modernisierungsfeindlichkeit voraus, die Projektion von der Wirtschaftsmacht der Juden und den Rückzug auf menschenfeindlichen Kollektivismus, dem Streben nach Homogenität, was dahin tendiert, die Ungleichen zu diskriminieren und zu verfemen, um sie am Ende maschinell zu vernichten. Möglicherweise werden wir noch die Neuherausgabe von Ali der Schriften besprechen, die im Januar 2019 erschien. Wir wollen auch noch die Reaktion von Rosa Luxemburg auf den Antisemitismus von linken Parteien jetzt noch thematisieren. Also wir kommen dann später nochmal auf Lichtenstädter zurück. Die Arbeiten von 1908, Rosa Luxemburgs, über die Nationalitätenfrage, wo der Antisemitismus nur eine untergeordnete Rolle spielt, sind erst in unserem Jahrtausend ins Deutsche übersetzt worden und von Holger Pollitt übersetzt worden. Die Arbeiten von 1910 und 11 sind unter dem Titel Nach dem Pogrom Texte über den Antisemitismus 2014 erschienen. Die anderen sind 2012 bzw. erweiterte Auflage 2016 erschienen. Also da das nicht so bekannt ist, das ist ein, also ein, nach dem Pogrom ist in Potsdamer Textbücher enthalten. Texte über den Antisemitismus 1910-11. Das ist da bei Welttrends erschienen. Also wenn man das im Internet sucht, wird man das wahrscheinlich irgendwie finden. Und die andere Ausgabe nennt sich also Rosa Luxemburg, Nationalitätenfrage und Autonomie. Die ist jetzt bei dem berühmten Dietz Verlag Berlin erschienen. Das kennen wir ja auch von MEWs und solchen Dingen, nicht? Beides hat herausgegeben und auch eingeleitet Holger Pollitt. Mit den Einleitungen kann man ganz schön was anfangen. Das empfehle ich dann da auch. Ich habe das auch fleißig benutzt, zumal dort ja polnische Schriften thematisiert werden, die erst seit kurzem eben auf Deutsch erhältlich sind. Im Jahre 1910 gab es eine schmutzige antisemitische Kampagne gegen eine bedeutende Arbeiterpartei im geteilten Polen, die sich gegen die Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauens, also abgekürzt SDKPIL, das I ist ein Und, nicht? Die 1893 in Zürich gegründete Partei. Sie war gegen das auf Wiederherstellung Polens gerichtete Programm der PPS, also polnischen Sozialdemokraten. Also die sich, es war eine, also eine, die sich gegen Russland richtete, gegen den Sozialpatriotismus oder Sozialnationalismus. Die Partei war also 1892 gegründet worden. Die SDKPIL, also nochmal Sozialdemokratie des Königreichs Polens und Litauens, wurde von Rosa Luxemburg, Leo Jorgisches und Adolf Warske gegründet worden und nannte sich also zunächst SDKP, also die Sozialdemokratie des Königreichs Polen. Man muss jetzt nochmal wissen, Leo Jorgisches war mal ein Partner, also auch intimer Partner von Leo, von Rosa Luxemburg. Ich stammt aus Litauen. Die waren aber auch, nachdem ihre Liebe beendet war, noch befreundet. Das Publikationsorgan Spra war Robotiksa, also Sache der Arbeiter, also Arbeitersache, hatte Rosa Luxemburg in Verantwortung. Der Einfluss der SDKP war größer als das der Sozialnationalisten der PPS. Nach 1896 wurden die Strukturen der SDKP zerschlagen. Um 1900 wurden vor allem in Litauen, Jorgisches, lässt grüßen, neue Strukturen aufgebaut, vor allem durch Felix Dierzyński in Wilna. Die Partei nannte sich dann SDKPIL, das haben wir schon gesagt, also Polen und Litauen, indem ein, also sagen, ein L für das Litauen angefügt wurde. Besonders in Bialystok, einer Textilarbeiterstadt, waren die stark vertreten. Rosa Luxemburg war zwischen 1900 und 1903 entmachtet in der Partei. Bis zur Revolution hatte die Partei 1 bis 2000 Mitglieder, wurde mit der Revolution aber zu einer Massenpartei. Also, na, was man Massen nennt, nicht? In damaligen Zeit. 1906 waren es 30.000, Anfang 1947.000 Mitglieder. Dann gingen die Mitgliederzahlen von SDKPIL und PPS gleichermaßen zurück. 1911 bis 1916 gab es schwere innere Konflikte, vor allem von Parteileitungen in Polen und die Ausgangsorganisation. Letzter wurde vorgeworfen, die Lage vor Ort nicht zureichend zu, und den Auslandsorganisationen meine ich natürlich, Letzteren wurde vorgeworfen, die Lage vor Ort nicht zureichend zu kennen. Eine weitere Partei, die Rosa Luxemburg erwähnt, ist die Sozialistische Jüdische Arbeiterpartei Russlands, die sich vom Bund und den Zionisten-Sozialisten separierte. Also die SERP oder SERP. Ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig hin. Sozialistischkaja Evrieskaja Rabotscha Partia. Sie vereinigte sich dann 1917 mit den Zionisten-Sozialisten zur jüdischen sozialistischen Arbeiterpartei. Das sind alles also föderalistische, nicht im engeren Sinne nationalistische Organisationen. In dem etwas dickeren Buch zur Nationalitätenfrage und Autonomie äußert sich Rosa Luxemburg da etwas dazu. Ansonsten ist da über Juden und Antisemiten nicht so viel enthalten in dem Bändchen. Dafür ist das andere speziell besser geeignet. Aber ich zitiere mal jetzt diese Sachen, zumal sie dann auch den Kontext für das andere dann mitliefern. Schreibt, die jüdische föderalistische SERP, die erst vor wenigen Jahren durch Nörgler aus der russischen Partei der Sozialisten-Revolutionäre gegründet wurde, verlangt eine nicht ans Territorium gebundene Autonomie für alle Nationalitäten im russischen Staat und die Bildung eines freiwilligen rechtlich-staatlichen Bundes zwischen diesen, also einen gemeinsamen Zusammenschluss in einer staatlichen Föderation, um auf diesen Weg das Endziel zu erreichen. Die territoriale Autonomie für die Juden. Mit ihrer Tätigkeit richtet sie sich hauptsächlich an die organisierten Arbeiter in Witebsk, Jekaterinoslaw, Kiew und so weiter, wobei sie die Umsetzung ihres Programms beim Sieg der sozialistischen Parteien im russischen Staat erwartet. Und dann das weiter. So also sieht diese Versammlung der Föderalisten aus, in der die heute veraltete und durch die Klassenbewegung des Proletariats hinweggefegte Föderationsidee gehegt wird. Eine Sammlung lauter kleinbürgerlicher Parteien, für die das nationalistische Programm die Hauptsache, das sozialistische Programm nur Zusatz ist. Von Parteien, die abgesehen von der PPS-Revolutionären Fraktion und den jüdischen Föderalisten hauptsächlich die chaotischen Bestrebungen des oppositionellen Bauerntums repräsentieren und überwiegend erst während der revolutionären Stürme neben den einschlägigen proletarischen Klassenparteien und in einen klaren Gegensatz zu diesen entstanden sind. In dieser Sammlung kleinbürgerlicher Elemente bietet die Partei der russischen Terroristen nicht nur die älteste Richtung, sondern zugleich die radikalste Linke. Alle anderen vertraten also deutlich, dass sie mit dem Klassenkampf nichts gemein haben, vor allem im Agrarprogramm, welches auf die Schaffung privaten Kleineigentums auf dem Nutzboden gerichtet ist und für den Sozialismus lediglich die Wälder, Sümpfe und das Brachland übrig lässt. Der einzige gemeinsame Grund, der dieses bunte Gemisch aus Nationalisten zusammenhält, ist die Föderationsidee, die alle als Grundlage sowohl der politisch-staatlichen Verhältnisse als auch der Parteibeziehungen ansehen. Und doch stellen sich von allen Seiten hinter diese merkwürdige Harmonie sofort unversöhnliche Gegensätze ein, sobald nämlich die Sache übergeht zu den praktischen Plänen für die Umsetzung dieses gemeinsamen Ideals. Das kennt man ja auch so aus der politischen linken Praxis. Die jüdischen Föderalisten mokieren sich bitter über die Großtuerei der Nationen, die durch das Schicksal mit seinem eigenen Territorium bedacht worden seien. Insbesondere über den Egoismus der Sozialpatrioten, die dem Vorhaben einer nicht ans Territorium gebundenen nationalen Autonomie größten Widerstand entgegengesetzt hätten. Zugleich fragen die jüdischen Nationalisten melancholisch bei den georgischen Föderalisten nach, ob sie auf dem Gebiet, welches sie zum ausschließlichen Besitz der georgischen Nationalität erklärt hätten, irgendeine andere Nationalität zulassen würden. Die russischen Föderalisten nun wieder werfen den Jüdischen vor, sie wollen von ihrem ganz besonderen Standpunkt her alle anderen Nationalitäten eine nicht ans Territorium gebundene Autonomie aufzwingen. Das war also jetzt aus Nationalitätenfrage und Autonomie. Also das ist eine Sammlung von Zeitschriftenaufsätzen, die da zusammengestellt wurden, die nacheinander erschienen waren. Das ist jetzt natürlich ein bisschen erklärungsbedürftig. Der Hintergrund der Auseinandersetzungen, die zur Rosa-Luxemburgsche Polemik gegen Antisemitismus führten, sind also auch innere Auseinandersetzungen in der Arbeiterbewegung. Man hatte ja da damals also Beschwerde geführt gegen die SDKPIL und nicht, also die Luxemburg-Partei, und gegen die Zeitung Mlad, und zwar im Vorwärts. Denn die Massenstreikdebatte hatte zu schwersten Auseinandersetzungen mit Karl Kautsky geführt, an denen auch die Freundschaft von Kautsky und Luxemburg zerbrach. In Polen dachten daher die eingefleischten, auch antisemitischen Gegner, sie hätten ihren Rückhalt in der SPD verloren. Ganz so war es aber nicht. Denn sie wurden gebeten, von der Vorwärtsredaktion Artikel zu schreiben. Im Herbst 1910 erschienen drei Artikel, die auch in dem Reader abgedruckt sind. Also da zur Antisemitismuskritik. Also trotz Auseinandersetzung mit Kautsky hat der Vorwärts noch Luxemburg gedruckt, allerdings nicht unter ihrem Namen. Die antisemitische Kampagne kam aus bürgerlichen Kreisen, die sich als Fortschritt bezeichneten, als Freidenker, die einen wichtigen Teil des liberalen Lagers repräsentierten. Diese Judenfeindlichkeit auf Freidenkerart nannte man fortschrittlichen Antisemitismus. Man bezog sich auf Zola, Marx und Lassalle. Natürlich nicht so sonderlich berechtigt. Die Besonderheit der polnischen Arbeiterbewegung war die organisatorische Spaltung, die wir schon erwähnten, in die polnische sozialistische Partei, also die PPS, und die nationalistisch die Wiederherstellung Polens forderte. Der Ausbruch der Revolution in St. Petersburg am 22. Januar 1905 zog einen fast flächendeckenden Generalstreik in den Arbeiterzentrum. Dies war eine großartige Bestätigung von Rosa Luxemburg und Leo Jogiches und der SDKPIL. Die PPS war davon überrascht und zerbrach an den Ereignissen, als russische und polnische Proletarier zusammenarbeiteten, also nicht sich nationalistisch aufspalteten. Die PPS hatte bis 1906 schon zwei Strömungen, die sich organisatorisch trennten. Der größte Teil folgte der Revolution und der Aussicht, das Zarensystem zu stürzen. Das war die PPS Lewika-Linke. Rosa und Leo waren der Auffassung, diese müssten erst einmal Sozialdemokraten werden, wenn eine Vereinigung erfolgen sollte. Hielten das 1910 noch nicht für möglich. Der kleinere Teil der PPS nannte sich PPS Revolutionäre Fraktion, obwohl man paradox genug an den nationalistischen Zielen festhielt. Wichtig wurde nun aber im Frühjahr 1910 in den Industriezentren eine neue Streikwelle, die nicht berechenbar war, sodass es zu politischen Massenstreiks hätte kommen können. So kam es zur Unruhe im bürgerlichen Lager und der Kampagne, die sich wuchtig gegen die SDKPIL und der Zeitung, also der Zeitung dieser Partei, Mlad richtete, also in der auch der Rosa Luxemburg über so schrieb, nicht, mit dem Höhepunkt im September 1910. Auch der in Wilna gegründete Allgemeine Jüdische Arbeiterbund hatte Zuspruch bei jiddisch sprechenden Arbeitern, aber es ging vor allem gegen die SDKPIL. Nun machten die Antisemiten gleich aus, dass in der SDKPIL allein die Juden das Sagen hätten und forderten eine Entjudung des polnischen Sozialismus. Wortführer auch in der Zeitschrift Mysil Niepodległa, also auf Deutsch vielleicht unabhängiger Gedanke, war der Schriftsteller und Publizist Andrzej Niemojewski, der sich als führender Freidenker-Intellektueller verstand. Den hat dann Luxemburg auch ordentlich aufs Korn genommen. Als er nun die Juden von Mlad angriff, gab es auch Widerstand in den eigenen Reihen von den Teilen des assimilierten Judentums, die sich als Polen verstanden. Nun erweiterte Niemojewski das Programm. Nicht nur Entjudung des polnischen Sozialismus, sondern auch Entjudung des polnischen Fortschritts. Das war auch die Geburtsstunde des Begriffs fortschrittlicher Antisemitismus. kreativ halt der Mann, nicht? Antisemiten sind ja besonders kreativ, was die alles so nur erfinden. Ein weiterer Gefährte kam dazu, Julian Unzlicht, der noch 1905 der SDKPIL angehörte. Ja, das erinnert uns an den Ausspruch, die größten Feinde der Elche waren vorher selber welche. Unzlicht musste ins Ausland fliehen und wechselte die Seiten. Ab 1910 war er Zuarbeiter für die antisemitische Kampagne gegen die SDKPIL. In juristischen Kategorien könnte man ihn als so eine Art Kronzeugen der Anklage bezeichnen. Er sollte die angeblichen Umtriebe der Juden in der SDKPIL belegen, die sich gegen die polnische Arbeiterschaft richteten. Ein weiterer Begriff fand sich in dem Kontext Litwak. So wurden damals in Polen diejenigen genannt, die nicht aus Polen stammten. Also wo wir in Hamburg sind, also sowas wie die Quittjes. Also die stammten also nicht aus Polen, sondern aus dem Osten, so wie das russifizierte Litauen. Aber das ist aber ein größeres Gebiet, umfasste von der Belarus bis zur Ukraine. Die Litwak galten als das, was man in Deutschland, zu Unrecht, vaterlandslose Gesellen nannte. Nicht, wenn also damals diese deutschen Sozialdemokraten doch vaterlandslos gewesen wären. Das wäre ja ein Lob, nicht? Julian Unzlicht war da kreativ und machte die Gesamtheit der Litwaken ausfindig in der SDKPIL. Also sozusagen die Judenpartei dann, nicht? In der Folge des Ersten Weltkriegs wurde ja nun Polen staatlich unabhängig. Andrzej Niewiejski blieb Antisemit, bis er 1921 starb. Vorher tönte er noch, Polen müsse Polen, nicht Judäa-Polen sein. Julian Unzlicht veröffentlichte nach der antisemitischen Kampagne von 1910 zwei Bücher, die von der wahnhaften Idee bestimmt waren. Polen würde im Entscheidungskampf mit dem Judentum stehen. Wen wundert es dann noch, dass nach Auschwitz antisemitische Praxis in Polen noch gang und gäbe wurde? Julian Unzlicht starb ja erst 1953. Da kann man sich noch so einiges vorstellen, wie wirkungsmächtig er dann noch gewesen war, das sei mal dahingestellt. Sein Bruder Josef, übrigens blieb der SDKPIL treu, wurde danach Kommunist und stand im Dienste der Sowjetunion, wurde allerdings, der Juden mochte der Stalin nicht, unter Stalin, also 1938, umgebracht. Nun kommen wir dann zu den Artikeln von Rosa Luxemburg, die wir aus dem Kontext jetzt vielleicht besser verstehen können. Einer der drei Vorwärtsartikel hieß europäische Lorbeeren für Herrn Niewiejski, und Rosa schreibe nicht unter ihrem Namen, schreibt also nicht unter ihrem Namen, sodass dass sie auch erwähnt werden konnte in diesem Aufsatz in der dritten Person, wie wir das jetzt gleich sehen. Also sie schildert jetzt auch nochmal Niewiejski, nicht? Herr Niewiejski bestätigte sich bisher in kleinen Kreis seiner Freunde selbst im Namen Bebels und Jurys, berief sich gegen Rosa Luxemburg auf den Vorwärts und benutzte diesen so ungeniert wie eine Fliege die Porträtbilder. Sollte es einen naiven Leser des Blattes dieses unabhängigen Freidenkers geben, der infolge von Unkenntnis in der Sache diese Großtuerei Glauben schenkte und einen leichten Schauer bekam, als unser Ritter des Intellekts und freien Gedankens in großspurigen Worten vortrug: Ich bin Papgin, der Löwe des Nordens, berühmter Rittmeister und vielfacher Ordensträger. Die Schweden, Muselmänner, Sachsen und Italiener und Spanier kennen die gefürchtete Klinge meiner Artemis und den tüchtigen Arm, der sie führt. Dann wird der Lehrer nun erfahren, was von unserem Ritter zu halten ist. Also nach Bemerkungen zu Freidenkertum und Sozialdemokratie kommt Rosa Luxemburg auf die Besonderheiten dieser Freidenker zu sprechen. Ein Spezifikum dieses polnischen Freidenkertums ist krasser Chauvinismus und Antisemitismus. Die Sozialdemokratie sei verjudet und das sei eine Schande und Schmach. Aber auch liberale jüdische Schriftsteller werden in den Kot gezogen, nur weil sie Juden sind. Der Ton, der dabei angeschlagen wird, ist derart, dass unsere Allwart und Stöcker im Vergleich damit als höchst anständig gelten müsste. Das sind auch sehr üble Antisemiten gewesen, nicht? Diese Merkmale sind umso befremdlicher, als das einzig Gute am wirklichen Freidenkertum die Hochhaltung allgemeinmenschlicher Ideale ist. Die Freidenker, die diesen Namen wirklich verdienten, treten für die Idee des Weltbürgertums ein, wenden sich gegen den bornierten Chauvinismus und Rassenhass. Wenn dieses Freidenkertum in Ländern des Westens auch wenig leisten kann für die Verwirklichung dieser Ideen, wenn es von der Arbeiterbewegung, dem einzigen Träger des sozialen Fortschritts, abwendet, so kommt ihm immerhin das Verdienst zu, dass er das Bürgertum an seine früheren Ideale erinnert. Das Freidenkertum in Polen dagegen ist dermaßen entartet, dass sein Organ auf das Niveau eines antisemitischen Hetzblattes herabsinken kann. Das ist jedenfalls darauf zurückzuführen, dass die Unfreiheit jede soziale Klasse, die nicht gegen diese Unfreiheit kämpft, korrumpieren muss. Das freidenkerische Schmutzblatt spiegelt also nur den geistigen und moralischen Verfall der polnischen Bourgeoisie wider. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die geistigen Verwirrungen, die aus dem Blatt spricht, bei jedem zivilisierten Menschen Ekel hervorrufen muss. Das ist dann noch so in der Tradition des Geistes, nicht? Man muss denen ihre eigene Melodie vorblasen. Es hat sich ja dann später herausgestellt, dass sie mitgesungen haben stattdessen. Aber damals konnte man das noch so schreiben, das war ja weit vorher. Im Melot erschienen auch anonym ein weiterer Artikel mit dem Titel Nach dem Pogrom. Das hat dann auch den Sammelbändchen da den Titel gegeben. Das Lager des polnischen Fortschritts lag in Trümmern. Der Radau-Exzess, wie Rosa das nannte, seine Verwüstung beschreibt sie nicht, sondern wie die Brüder sich herausredeten. So, jetzt muss ich mal ein bisschen auswählen, aber erst noch am Anfang. Nachdem sie nach vollbrachter Arbeit ein wenig verschnauften, wobei sie die Arme herunternahmen, die sich ja tüchtig ins Zeug legen mussten, versuchen die Radau-Brüder des Fortschritts nun ein Ablenkungsmanöver, wobei sie ein wenig verlegen geworden sind, weil sich das Publikum aus reaktionären reinsten Wassers eins in die Hände lacht und Beifall klatscht. Sie beteuern, es handele sich lediglich um ein Missverständnis. Ihr Antisemitismus sei nichts als üble Verleumdung. Gehe es doch um Asemitismus. Und überhaupt gehe es gar nicht um die Juden, sondern um die Sozialisten. Beim Ruf schlagt die Juden, wollen also Müsil, Nipot, Legia, Pravda, Kuria, Porani eigentlich rufen, schlagt den Sozialisten. Solche Erklärungen verbreiteten die neuesten Ausgaben der ehrbaren Zeitungsblätter des Rabauken-Fortschritts. Ja, das war aus Nacht im Pogrom. Ich muss hier noch mal ein paar... dann weist ihr jetzt noch mal darauf hin. Im Übrigen sind unsere Fortschrittler bei dem Ablenkungsmanöver, wenn sie sich auf diese Weise zu erklären suchen, gar nicht einmal originell. Denn sie entlehnen es den gleichen verkommenen Kreisen, deren Waffen und Losungen sie sich zuvor bedient hatten. Von dem beredten Herrn Zwitochowski hatten bereits Puryschkewitsch selbst, wenngleich in einem etwas gespreizten Stil, verkündet, dass er und seine Mitbrüder aus dem Bund der wahrhaften russischen Menschen sich überhaupt nicht im Krieg mit dem jüdischen Volk als solches befänden, dass sie gegen die ruhigen Juden, das heißt gegen die Judenbankiers, die Judenmillionäre überhaupt nichts vorzubringen hätten, dass sie eben nur vorhätten, die dreisten Juden, die Judenrevolutionäre auszurotten. So klingt die Theorie des Antisemitismus im Übrigen auf der ganzen Welt. Und dass die verrufene Praxis mit dieser Theorie etwas im Zwiespalt liegt, ist bereits peinliches Schicksal dieser Art von Theorie. In die Horden der Pogromhelden kann niemals strikte Ordnung gebracht werden. Die Kreise des verrufenen Intellekts halten sich leider nicht an die Instruktion, hauen, sobald sie ihre zoologischen Instinkten nachgeben, mal nach rechts, mal nach links. So wurde in Russland durch Ungenauigkeit die völlig unschuldigen, weil gemäßigten Kadetten Jollers und Professor Herzenstein beiseite geräumt, obwohl man sich ja eigentlich mit den Umstürzlern messen wollte. Was ein gewisser Trost sein dürfte für den übel zugerichteten Herrn Kempner, den seinen politischen Gesinnungsgenossen wenigstens am Leben ließen, so dass er als Jeremias mit seinen Klageliedern jetzt davon zeugen kann, was vom fortschrittlichen Jerusalem außer dem stinkenden Trümmerhaufen noch übrig geblieben ist. Und da wird dann noch ein Beispiel aus der Fortschrittspresse gegeben, ein Beispiel gegeben, zwar 1905. Auf den Straßen Warschaus wurde in einer großen Menge von Arbeitern im Lärm des einfachen arbeitenden Volks ein feiner Herr ausgemacht, der anfing, etwas von Juden anzudeuten. Der Kuckuck weiß, wo er kam und was er wollte, aber er deutete etwas von Juden an. Plötzlich wurde es ganz eng um ihn. Kaum atmen konnte er noch. Im nächsten Augenblick spürte er auf seinen Rippen die ungehobelten, starken Arbeiterfäuste und lag sofort am Boden. Zusammen mit dem Atem verging ihm die Rede von den Juden. Derart schnell wurde er rüde zusammengeknautscht, so dass er weder dazu kam, sich auf lange Jahre öffentliche Arbeit zu berufen, noch zu erklären, um welche Juden es ihm überhaupt gehe. In jenem Augenblick wurde auf den Warschauer Straßenpflaster mit Arbeiterfäusten die polnische Kultur gerettet. Wenn jetzt in den Kreisen des polnischen Intellekts ein Radau-Bruder schreit, schlagt den Juden, dann folgt sofort das Pogrom. Die polnische Kultur besudelt, das Fortschrittslager zerschlagen, die Barrieren zwischen Fortschritt und Reaktion eingerissen. Plötzlich befindet sich die gesamte bourgeoise Gesellschaft in einem einzigen Lager. Diese vereinheitlichende Kraft des Antisemitismus, das führte ja auch dann nachher zum Nationalsozialismus. Also das hat alles Rosa Luxemburg schon beobachten können und auch ausgesprochen. Leider sind diese Schriften erst sehr spät bekannt geworden. Der Antisemitismus wurde zur gemeinsamen Plattform von Realisten, Nationaldemokraten, christlich-klerikaler Reaktion, schreibt Rosa, und fortschrittlicher Freidenkerei. Er wurde zum gemeinsamen Aushängeschild für die politische Reaktion und für die kulturelle Verrohung. Doch was verbirgt sich hinter dem Aushängeschild? Was ist der gemeinsame soziale und materielle Grund für diese geistige Verbindung? Der gemeinsame tödliche Hass auf das Lager des Arbeiter-Selbstwissens und der Arbeiterbefreiung. Die taktische Wendung aus dem Flügel der Fortschrittsschurkerei. Schlagt den Juden, die ein Ablenkungsmanöver sein sollen, um die Gemeinsamkeit mit der Reaktion zu verbergen. Diese Wendung hat nun am krassesten das reaktionäre Wesen unseres Fortschritts und die wahre Grundlage für den Pogrom in seinem Lager enthüllt. Hier sehen wir auch einen Punkt, an dem sich also Rosa Luxemburg wirklich unterscheidet von den deutschen Sozialdemokraten. Sie hat also nicht den Antisemitismus so als Sozialismus der dummen Kerle also aufgefasst, nicht, sondern hat darin auch das ein Ablenkungsmanöver gesehen. Nicht? Und ja auch gesehen, also wie da auch die Arbeiter dann dabei auch reingelegt werden, nicht? Also die werden dann auch von ihr kritisiert. Da haben wir doch noch irgendwie ein Beispiel aus der Pravda. Das schaffe ich noch. Also bisher schreibt, da wurden die Marxisten von der ungeeigneten Seite kritisiert. aus den Kreisen der konservativen und rückschrittlichen Rechten. Heute greift sie gemeinsam mit dem Revisionismus die freidenkerische und fortschrittliche Kritik an, die mit legaler Verteidigung auf deren legale Übergriffe antwortet. Hier hilft auch nicht mehr die ständige Berufung auf das, was vor 5 Jahren stattgefunden hat. Eher im Gegenteil. Denn vor 5 Jahren gab es eine Reihe tödlicher Fehler. Höchste Zeit also, die nun aufzudecken, festzuhalten, einzuordnen und zur Warnung künftiger Generationen in den Schaukasten mit der Inschrift auszustellen, wie eine Revolution nicht gemacht werden sollte. Das Jahr 1905, und das war dann die Revolution, von der immer die Rede ist, das mit seiner unverheilvollen Vermischung vom politischen Umsturz und sozialer Revolution, mit seinem theoretischen Maximalismus, der Streik- und Enteignungsorgie, mit seiner Hegemonie von unentwickelten hysterischen Elementen, kann nur Menschen imponieren, die gefühlskrank und bar jeglichen politischen Gefühls sind. Kritische und politisch gereifte Menschen, die sich gebührend von der Unermesslichkeit der gebrachten Opfer und der erwiesenen Tapferkeit verneigen, fassen dieses Jahr als eine im Ansatz missratene und verfehlte Kampagne desgleichen als Experiment von großer Tragweite auf. Das war brav der 1. Oktober 1910, Nummer 40, Titelseite so. Das also war des Pudels Kern, schreibt Luxemburg dann, wie Goethes Faust es ausdrückt. Hier ist der Hund begraben. Die Abrechnung mit der Arbeiterklasse für das Jahr 1905. Das ist der moralische Sinn des radauhaften Pogroms im Fortschritt. Geschichtsträchtig diese Worte, die als Lehre für die Arbeiter in den Schaukasten mit der Inschrift aufgestellt gehören. Wie die polnische Bourgeoisie sich für die Arbeiterrevolution rächt. Im heutigen Kampf der radauhaften Verwilderung unserer Fortschrittler drückt sich der Zorn für die Streikorgien von 1905 aus. Der vereinte Überfall der freidenkerischen Organe auf uns unter der Losung des Antisemitismus ist also die Vergeltung für die Schwächung der heimischen Industrie im Jahre 1905. Nun denn, ihr Herrn Verteidiger des heimgesuchten und glücklichen Vaterlands und des freien Denkens aus eurem Mund, mitten aus der Flut persönlicher Verleumdung und kulturellen Schmutzes quoll im Grunde ganz einfach rasender Hass auf die Arbeiterstreiks hervor, die Angst um die Krambuden, um die goldgebenden Fabriken und die Kaufläden. Das Wehklagen wegen der um wenige Groschen angehobenen Löhne, die der Arbeiter 1905 abgetrotzt hat. Der Geifer wegen der gekürzten täglichen Stunden an Plackerei für den weißen Neger. Das Gift der Rache für jene Zeiten, in denen der polnische Arbeiter aufrecht stand, weil er hinter sich Menge spürte und aufsässig mit seinem Brotgeber sprach wie ein Gleicher untergleichen. Aus euch sprach die Wut darüber, dass der Sklave sich 1905 getraute, seinen Rücken aufzurichten, dass er sein Haupt erhob und seine Befreiung erträumte. Die feuerfesten Wertheimkassen, das ist eure Kultur gewesen. Die unbegrenzte Herrschaft unserer Ritter der heimischen Industrie über die gebeugten Nacken der polnischen Arbeiter, das ist euer Fortschritt gewesen. Die zügellose Freiheit der kapitalistischen Ausbeutung, das ist euer freier Gedanke gewesen. Als ihr also die Pfaffen gefressen, mit Herrgott gekämpft und das Markus-Evangelium verspottet habt, so geschah das nur deshalb, um die Arbeiter zu betören, um sie von der Auseinandersetzung mit irdischer Ausbeutung, um vom Evangelium des Sozialismus wegzuführen. Die Verteidigung der heiligen Unantastbarkeit des Kapitals, die Verteidigung des Jochs der proletarischen Sklaverei, das ist jene gemeinsame Plattform, auf der sich unsere Freidenker so plötzlich mit den Klerikalen und Versöhnlern zusammentaten. Beim gemeinsamen Geschrei »Schlagt den Juden!« Selbst hierbei geraten unsere Fortschrittler lediglich auf den Müllhaufen der Nationaldemokratie, denn die hatte bereits 1905 die Losung von der Verteidigung der heimischen Industrie vor den Streikorgien verkündet und Schlägertrupps bewaffnet, um mit den bewussten Arbeitern meuchlings abzurechnen. Auch hier kriecht unser Fortschritt den anderen als letzter hinterher, als Marodeur und Trossknecht der Reaktion. Ja, die Streikorgie verstummte ja dann, wie sie auch schreibt, ab 1907. Das ist also eine Seite von Rosa Luxemburg, die nicht ganz so bekannt ist. Ich glaube, Olaf Kistenmacher hatte das mal in einem Aufsatz in Konkret auch mal erwähnt. Zumindest eins von den beiden Büchern. Und das ja mit gutem Grund. Er beschäftigt sich ja immer mit dem Antisemitismus da von links, also vor allen Dingen auch in der KPD. Und hat da schon einige Verdienste erworben. Und er hat ja auch oft genug auch schon im FSK gesendet. Aber die Auseinandersetzung jetzt mit Luxemburg oder auch mit dem Lichtenstädter, das wird noch etwas weiter gehen.